Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Martin Weinrauter, Vermögensmanager und Fondsmanager seit 30, 40 Jahren. Und das sind natürlich Märkte, wo man sagen muss, ja, da passiert was. Da ist Risikomanagement, unsere Kernkompetenz, jetzt tatsächlich wieder gefragt.
Ja, und dann gibt es Themen, die kommen immer wieder. Es ist Ende September, das heißt, man könnte ganz viele Einstiege in dieses Interview haben. Statistisch schlechtester Börsenmonat. Dann gibt es ja noch diese alte Börsenweisheit mit Remember to come back in September, kaufen oder noch nicht kaufen und so weiter. Die Frage im Jahr 2022 ist aber eher heizen oder noch nicht heizen. Es ist ganz schön kalt draußen. Als ich vorhin in die Redaktion gefahren bin, waren es hier in Bayreuth knackige 3 Grad. Ja, was haben Sie für eine Heizung? Das ist die eigentliche Frage, die, glaube ich, darin steckt. Was für eine Heizung nutzen Sie, beziehungsweise mit welchem Energieträger heizen Sie?
Mit Gas.
Okay, also genau die schlechteste Antwort, die man auf die Frage eigentlich geben kann?
Ja, aber ist es wirklich die schlechteste Antwort? Denn es ist ja auch die Frage, welche Alternativen habe ich denn? Hätte ich eine Wärmepumpe, was ich haben könnte, müsste ich Strom kaufen. Und ob das jetzt die bessere Alternative in diesem Winter ist, ist natürlich auch fraglich. Und wäre ich auf diese Idee gekommen, eine Holzpelletheizung zu installieren, auf die Idee bin ich auch schon mal gekommen. Ja, die Forstwirte wundern sich, welche Preise auf einmal für Holz gezahlt werden. Und am liebsten wird man den ganzen Wald leer räumen und sich die Garagen und was man alles so hat, voll mit Holz packen. Sicher ist sicher, ja.
Ist das jetzt schon die Sicht des Risikomanagers? Auch da muss man ja in gewisser Weise irgendwie mit Risikomanagement umgehen.
Das ist interessant. Ich habe tatsächlich schon mal überlegt, was wäre denn, das war vor einem Jahr ungefähr, was wäre jetzt wirklich die ideale Heizung, komme was wolle, dass man auf der sicheren Seite ist. Und ich hatte dann schon gesagt, Gas wäre eine Basis, eine Holzpelletheizung daneben zu stellen, sie mit einem Stirling-Motor zu verbinden, Strom zu erzeugen, Solaranlage aufs Dach. Aber wenn man sich es genau anschaut, das sind keine richtig coolen Alternativen, denn eine Solaranlage liefert mir von November bis Februar, wenn ich es wirklich brauchen würde, auch keinen Strom. Und wenn ich für die Wärmepumpe was haben wollte, hätte ich jetzt, wo der Strompreis am Gaspreis hängt, genau das gleiche Problem. Ja, und Holz ist die Frage, ob man die Wälder tatsächlich so leer räumen kann, dass alle Welt mit Holz heizt. Ich würde mal sagen, im Moment habe ich bei der Heizungsgeschichte nicht die Alternativen, die ich an der Börse habe.
Ja, eine Alternative haben wir ja bei Gas eigentlich keine, also für Gas keine. Es gibt halt einfach nicht genügend Gas. Russland hat uns den Gashahn zugedreht und jetzt müssen wir eben mit dem bisschen Gas, was wir haben, umgehen. Oder gibt es da Alternativen?
Ja, schon wahr. Aber die Frage ist, wie formuliere ich eine Schlagzeile? Sage ich kein Gas mehr aus Russland? Oder wenn man einfach sagt, wie sollen wir durch den Winter kommen? Handelsblatt hat geschrieben, der unaufhaltsame Anstieg der Gaspreise. Wenn man sowas liest und sich nicht vergegenwärtigt, was steckt jetzt an Fakten dahinter, kann man schon mal den Panikbutton drücken und sagen, um Himmels Willen, wenn der Gaspreis jetzt immer weiter steigt und er hört nicht auf zu steigen, wo soll das rauskommen? Jeder kommt an einen Punkt, wo er nicht mehr bezahlen kann.
Die Gaspreise sind doch durch die Decke gegangen. Also ist doch wirklich so, man sagt immer, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, aber da haben wir die Baumkronen ja tatsächlich ganz schnell aus dem Blick verloren, beziehungsweise vielleicht ist der Heliumballon da die bessere Metapher, der immer kleiner wird am Horizont.
Ja, aber wir haben einen Fakt auf der anderen Seite. Es gibt einfach genug Gas in der Welt. Aber, und das Problem ist nicht, dass wir kein Gas hätten. Das Problem Nummer eins ist, die Mengen, die wir früher durch die Pipelines aus Russland bekommen haben, bekommen wir im Moment einfach nicht nach Europa hin. Es gibt nicht genug Tanker und es gibt auch nicht genug Produktionsanlagen, um auf dem Preisniveau, was wir vorher hatten, vergleichbar. Liquefied Natural Gas ist immer ein bisschen teurer, ist klar. Ich pumpe es nicht durch eine Pipeline, ich muss es verflüssigen, auf ein Schiff transportieren, wieder in gasförmigen Zustand verwandeln. Na klar ist das teurer, aber nicht so viel teurer, wie der Gaspreis jetzt ist. Es gibt aber aktuell nicht genug LNG-Anlagen, um den Globus, um das Gas zu reinigen und dann auch nur zu verflüssigen. Und es gibt auch nicht genug Schiffe, um sie einfach billig zu transportieren, dass Konkurrenz da ist. Wir bekommen also den Pipeline-Preis aus Russland ohne einen Preisanstieg nicht ersetzt. Das ist das Problem Nummer eins. Und die Nummer zwei, man könnte neue Anlagen bauen, aber so eine Anlage kostet um die 10 Milliarden nach Dollar oder Euro, ist im Moment ja nahezu egal. Aber damit sie sich rechnet, muss so ein Ding ungefähr 20 Jahre laufen. Und das ist das Problem Nummer drei. Die Europäer wollen solche langfristigen Verträge nicht eingehen. Sie wollen über die nächsten zwei Winter kommen. Das ist klar. Und sie wollen auch ihren Übergang zu Wasserstoff hinbekommen. Aber sie wollen keine 20-jährigen Verträge eingehen. Also wird im großen Stil, auch in Kanada, an der Westküste und wo auch immer, keine neue Anlage gebaut. Das ist unser Problem. Es ist ein Preisproblem.
Aber wie wird das weitergehen? Also das sind jetzt ja alles Dinge, die Sie ansprechen, die man zwar lösen könnte, aber dafür ja einige Jahre, würde ich jetzt mal grob sagen, braucht.
Wir haben auf der anderen Seite einen Punkt und der heißt Gasspeicher. Deutschland hat die größten Gasspeicher in Europa und es gab einen Plan, auf 85% Füllquote im Oktober, Anfang Oktober zu sein. Das haben wir noch nicht und wir liegen nicht bei 85, wir liegen bei 90% oder drüber. Das heißt, es gab ja Gas, aber es waren eben teuer und teuer gemacht haben es die Käufe der Europäer, denn die Europäer haben einfach tiefe Taschen. Da haben ihre Kaufkraft genutzt, um den Markt leer zu kaufen. Das ist der eigentliche Punkt, denn der Preis regelt tatsächlich jede Knappheit. Und das beste Mittel gegen hohe Preise sind hohe Preise, denn sie sorgen natürlich am Ende dafür, dass mehr produziert wird. Wenn man da mal jetzt den Blick auf die Börse wirft, ist es genau umgekehrt. Wenn die Preise tief genug sind, wird nicht mehr verkauft, dann wird gekauft und es wird eine Basis gebildet und wir kriegen einen Aufwärtstrend. Es wird also einen Schlusspunkt geben und die Börsenkurse werden nicht ins Bodenlose fallen. Und die Gaspreise werden noch nicht in den Himmel wachsen.
Das heißt, irgendwann wird sich der Gaspreis einpendeln. Das ist ja schon mal eine positive Nachricht. Aber wenn er quasi jetzt stoppen würde und auf dem Niveau bleibt, ganz so gut wäre die Nachricht ja dann doch auch nicht. Wird der Gaspreis wieder fallen? Das ist vielleicht eine wichtige Frage.
Er ist ja schon gefallen. Der Spitzenpreis, der in Europa gezahlt wurde vor 3, 4 Wochen, war 50% höher als der aktuelle Preis. Das heißt, der Preis von der Spitze her hat sich halbiert. Der Preis vorher war utopisch und den wir jetzt haben, ist auf Dauer nichts, womit man wirklich gut leben kann. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, Inflationsrate, kleiner Ausflug zur Seite, wir haben eine Verteuerung auf dieses Niveau und wir haben uns, je nachdem, welche Preise man nimmt, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht, Industrieverträge, manchmal verzehnfacht. Klar, wenn man die Inflationsraten weiterhaben will, müsste man vom jetzigen Punkt aus nochmal eine Verdrei- oder eine Vervierfachung bringen. Und das ist eben illusorisch, denn es wird ja Gas geliefert. Schauen wir uns einfach mal an, wo es herkommt. Wer hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit gehabt, kurzfristig am Spotmarkt, nicht über langfristige Verträge über Jahrzehnte hinweg, das wollte jeder, aber am Spotmarkt zu liefern? Die Hälfte kommt ungefähr aus Amerika, obwohl die Amerikaner selber Probleme hatten in der Corona-Zeit, als die Industrie nicht so viel abnahm. Haben sich schon einige Leute aus dem Markt zurückgezogen. Die mussten zurückkommen, aber die Amerikaner sind flott dabei, wenn es um solche Sachen geht. Norwegen hat stark geliefert, die Niederlande haben einfach Probleme, weil ihr größtes Feld in Groningen Erdbebengefahr bringt. Aber sie haben auch das geliefert, was kam. Und die Südeuropäer haben eben in Nordamerika Algerien gekauft. Nicht zu vergessen, Chinesen haben weniger Nachfrage am Markt gehabt, circa 30% unter dem, was man von China auf der Kaufseite erwartet hat. Und darunter hat gelitten Australien. Die Chinesen und die Australier vertragen sich im Moment nicht so besonders gut. Aber Australien konnte dann eben wieder nach Asien liefern und das hat das gesamte Preisniveau dann doch wieder gedeckelt. Es war also Gas verfügbar. Und wenn das in dieser Zeit der Knappheit verfügbar war, wird es auch in Zukunft, wenn die Preise so hoch sind, weiter verfügbar zu sein. Nochmal zurück, das Problem ist nicht, wir haben kein Gas oder wir werden einen Winter erleben ohne Gas, das Problem ist der Preis.
Viele Firmen müssen die Produktion ja aufgrund dieser hohen Preise jetzt einstellen. Viele rufen nach Staatshilfen. Große Unternehmen, die können woanders produzieren. Diese weltumspannenden Großkonzerne sagen, gut, dann produziere ich jetzt eben etwas mehr am anderen Ende der Welt. Es ist ja doch ein europäisches Phänomen, diese Energiekrise. Manch ein Mittelständler kann das nicht. Der kann nicht einfach sagen, dann produziere ich jetzt mehr in Indien und weniger in Thüringen. Kommt es jetzt zu Pleitewellen? Das ist ja etwas, was viele voraussagen.
Die Unternehmensseite, das ist natürlich ein anderes Thema dabei in dieser Ecke. Es werden nicht alle Unternehmen verkraften können, aber die Geschichte in Europa ist einfach eine Geschichte im Energiepreisbereich und der Wirtschaft. Wir haben jahrzehntelang von sehr niedrigen Energiepreisen gelebt und auch die Industrie in Teilbereichen hat das gemacht. Und ob wir das in diesem Ausmaß zurückbekommen, ist natürlich fraglich dabei. Aber das sind Prozesse, die sind vollkommen normal im Wirtschaftsprozess. Einige Unternehmen werden es einfach nicht schaffen, mit diesen Energiepreisen in Europa wettbewerbsfähig gerade für den Weltmarkt zu produzieren. Aber das ist auch nicht unser Problem, was wir in der Breite der deutschen Bevölkerung haben, weil das zentrale Problem ist die Frage der Arbeitsplätze. Und wenn so etwas zu einer Rezession führen würde und wir hätten Massenarbeitslosigkeit, das wäre ein anderes Problem als der Gaspreis im Moment. Aber die Arbeitslosenquote ist niedrig und die offenen Arbeitsplätze sind enorm hoch. Und das ist der Flaschenhals der Zukunft, der aus der Zukunft auf uns zukommt. Es mangelt eigentlich an Arbeitsprozessen.
Ja, Rezession, Sie haben jetzt den Begriff selbst gerade genannt, scheint irgendwie ausgemachte Sache zu sein. Da ist es ja eigentlich noch ganz komfortabel, wie gut der DAX sich halten kann, um es jetzt mal auf die Börse zu bringen. Die Stimmung ist schlecht. Und ja, vom Hoch im Januar hat der DAX dieses Jahr schon 3.500 Punkte Stand jetzt verloren. Ist das die Rezession, die wir da sehen? Zwischendurch sind ja immer wieder Käufer da. Also da gibt's doch immer noch Optimisten. Es scheint trotzdem so, als sei die Stimmung deutlich schlechter, als es die Kurse sind.
Das ist richtig. Also wenn man sich wirklich mal anschaut, wo ist die Stimmung? Sie ist auf enormen Tiefständen. Das ist so das Spiegelbild der Gaspreise. Und es hängt natürlich auch zusammen. Es ist ja von dem einen, das eine ist von dem anderen ja nicht zu entkoppeln dabei. Aber es ist tatsächlich das große Rätsel, was wir schon seit einem halben Jahr diskutieren. Die Märkte waren im Frühjahr sehr schwach. Sie haben vieles vorweggenommen. Im Sommer haben sie einen Gegenlauf versucht. Der Gegenlauf ist zusammengeknackst. Und wir sind jetzt im Moment, während wir das Interview führen, ganz in der Nähe der Unterstützungszone im DAX-Index, irgendwo im Bereich von 12.350, 12.500, eine Bandbreite. Und wenn der Markt da durchgeht, dann hat er etwas getan, was seit dem Frühjahr nicht mehr passiert ist. Er hat seinen Abwärtstrend schlicht und ergreifend bestätigt. Da stecken wir drin.
Und was machen wir jetzt? Augen zu und durch? Müssen wir da jetzt einfach durch? Oder wie schätzen Sie es ein?
Nee, Augen zu und durch, das wäre Blindflug. Und für einen Risikomanager ein Blindflug ist das, was wir am allerwenigsten vor Augen haben dabei. Wir sind allerdings natürlich in einer komfortablen Situation. Wir sind Prozykliker, wir sind Risikomanager und wir sind weitgehend bei den Aktien aus dem Markt draußen für uns und unsere Kunden. Es liegt so irgendwo bei Investitionsquoten um die 20%. Einige Strategien ein bisschen mehr, andere sind komplett draußen. Das heißt, wenn der Markt weiter runtergeht, sind wir in einer ganz anderen Situation als beim Gaspreis, wo wir nicht ausweichen können, nicht sinnvoll und vor allen Dingen nicht kurzfristig. Wir sind draußen und deswegen kann der Markt runterkommen. Aber jetzt mal, wer das nicht hat dabei, muss man einfach sagen, beim Gaspreis wird der hohe Preis das Problem lösen. Hohe Preise lösen Probleme, denn man findet andere Anbieter im Markt, es wird substituiert, es wird gespart, der Preis wird runterkommen. Das ist nicht auf Dauer das Problem, denn der Börse ist es halt gerade genau andersrum. Fallende Kurse und niedrige Preise werden irgendwann die Grundlage bieten für den nächsten Aufschwung. Und der kommt genauso sicher, wie die Gaspreise runtergehen werden.
Herr Weinreuter, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.